ARD.
SWR Kultur. Forum. Herausforderung Depression. Wie kann die Familie helfen? Ich bin Doris Maul. Morgens aufstehen, Frühstück machen, zur Arbeit oder zur Schule gehen. Für depressive Menschen sind diese Alltagstätigkeiten in der Regel eine große Herausforderung. Denn eine Depression verändert nicht nur das Fühlen und Denken, sondern auch die Fähigkeit, das eigene Leben zu bewältigen. Das heißt, wenn Vater, Mutter oder auch die Kinder an depressiven Stimmungen leiden, dann trifft das die gesamte Familie und beeinträchtigt auch das Familienleben. Welche konkreten Belastungen entstehen dadurch? Wie umgehen mit Depressionen im Familienverbund? Und kann die Familie den Betroffenen helfen? Darüber möchte ich diskutieren in diesem Forum in SWR Kultur mit Josef Schilcher, Videoproduzent und seit vielen Jahren an Depressionen erkrankt, mit Dr. Christina Berndt, Medizin- und Wissenschaftsjournalistin bei der Süddeutschen Zeitung, und mein dritter Gast ist Professor Dr. Ulrich Hegal. Er ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Stiftung Depressionshilfe und Suizidprävention. Herr Hegal, erste Frage an Sie. Sie haben erst vor kurzem das aktuelle Deutschlandbarometer Depression vorgestellt, eine repräsentative Befragung von 5000 Personen. Und bei dieser Präsentation haben Sie gesagt, Depression sei die Erkrankung mit den meisten Missverständnissen. Warum wird Depression so oft missverstanden?
Ja, die meisten Menschen verwechseln Depression ein Stück weit mit Reaktionen auf die Bitternisse des Lebens. Das ist sehr verständlich. So habe ich es eigentlich auch gesehen, wie ich angefangen habe mit meiner Facharztausbildung. Man lernt dann, wenn man viele, viele Menschen über Jahre hinweg gesehen hat und betreut hat, dass Depression eine ziemlich eigenständige Erkrankung ist. Und wenn jemand die Veranlagung hat, auch erkranken kann, wenn es ihm von außen betrachtet gut geht, und umgekehrt Menschen ohne die Veranlagung die allergrößten Bitternisse erleiden, aber nie eine richtige Depression kriegen. Also ein Missverständnis ist, dass man die Bedeutung der äußeren Faktoren überschätzt. Die sind jetzt nicht völlig unwichtig. Wenn jemand eine Veranlagung hat, können äußere Faktoren schon ein Trigger sein, aber sehr bedeutsam ist eben die Veranlagung.
Was das im Einzelnen bedeutet, das mit der Veranlagung, darüber werden wir nachher noch sprechen. Frau Berndt, als Medizin- und Wissenschaftsjournalistin schreiben Sie täglich über diverse Krankheiten und Krankheitsformen. Sehen Sie das auch so, dass Depression häufig immer noch falsch oder nicht richtig verstanden wird? Und woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Ja, es ist schon so, dass da immer noch sehr viele Missverständnisse und auch Unkenntnis bestehen in der Bevölkerung. Vielleicht auch, weil man denkt, man wisse, was das ist, und dann sehr viele Vorurteile im Kopf kreisen. Aber ich würde es auch zum Teil positiv sehen, was sich in den letzten Jahren getan hat, gerade auch durch Menschen wie Herrn Schilcher, der bei uns in der Runde ist, und andere auch zum Teil prominente Menschen, die eben ihre Krankheit geteilt haben und darüber erzählen, was Depression ist. Denn im Grunde, das ist es ja. Also Menschen müssen es erzählen. Man kann es eigentlich sonst nicht verstehen von außen.
Und da setzen wir jetzt auch in dieser Sendung auf den Josef Schilcher. Herr Schilcher, Sie sind 32 Jahre alt und leiden schon sehr lange an einer Depression. Ich glaube, 2015 hat sich diese Krankheit bei Ihnen langsam angedeutet. Seither sind Sie in Behandlung. Wären Sie da, wo Sie heute sind, wenn Ihre Familie, zwei Brüder und Mutter und Vater, Ihnen nicht zur Seite gestanden hätten?
Vermutlich nicht, weil einfach, ich glaube, die Familie einfach eine sehr gute Stütze sein kann, eben wenn es darum geht, aus dem Loch wieder rauszukommen.
Vielleicht können Sie kurz mal schildern, wie es bei Ihnen tatsächlich angefangen hat. Wann hatten Sie das erste Mal das Gefühl, das könnte eine Depression sein?
Also wie Sie vorhin schon gesagt haben, es war tatsächlich dann so 2015, also rückblickend wirkt es immer alles recht logisch und dann erkennt man vieles wieder. 2015 habe ich auf alle Fälle so das erste Mal, glaube ich, wirklich gemerkt, so, oh, da ist irgendwie was im Argen, was die Jahre davor sich aber auch schon immer so ein bisschen angedeutet habe. Ich hatte auch in der Schule schon immer ganz oft so Phasen, wo ich ganz, ganz schlimme Angstzustände, sage ich jetzt mal, hatte, so Verprüfungsangst und so weiter, die nicht aufgehört hat. Und 2015, das waren so die Jahre, wo ich dann wirklich so 200 Reisetage im Jahr immer hatte, so für 5 Jahre, war viel auf Produktionen unterwegs und war eben da gerade gelandet auf einer Produktion in New York. Bin da angekommen, war eigentlich super cool vom Setting her, sprich das Umfeld war super, ich kannte die schon alle. Bin dann angekommen, bin ins Hotel und bin eigentlich komplett zusammengesackt. Ich musste weinen, ich war komplett am Ende, hatte dann aber so 20, 30 Minuten später wieder einen Termin halt mit dem kompletten Team und das hat wieder funktioniert. Also ich habe mich dann wieder zusammengerappelt, habe dann gesagt, so, jetzt geht's weiter, jetzt geht die Show weiter, habe dann gearbeitet und dann im Hotel, sobald ich wieder auf meinem Zimmer alleine war, bin ich eigentlich wieder in mir selbst wie so zusammengesackt. Ich wusste einfach nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Konnte dann logischerweise zu der Zeit auch recht schlecht schlafen. Sprich, ich war dann eigentlich eine Woche lang so unter Daueranspannung, weil einerseits nicht geschlafen, konnte mich wieder ausruhen. Und wenn ich dann zur Ruhe kam, bin ich eigentlich gefühlt innerlich durchgedreht. Und ja, so ging das dann eine Woche weiter und über die Jahre hat sich das wie in so Phasen eben entwickelt, wo es halt rauf und runter ging und für mich hat sich das wie schon so angekündigt, dass ich quasi immer, wenn es weiter ging, dass irgendwann auch wieder so ein Tal kommt, wo es richtig, ja, anstrengend, richtig ätzend wird. Und das war dann eigentlich 2020, dann eigentlich mit der Pandemie kam das irgendwie alles zusammen, weil ich dann logischerweise in meinem richtigen Alltag nicht mehr nachgehen konnte, sprich ich konnte nicht mehr so viel reisen und so weiter, musste mich sehr viel mit mir selber natürlich auch beschäftigen und da wurde es dann irgendwann immer schlimmer, immer mehr gegrübelt, sodass ich überhaupt keine Lebenslust mehr empfunden habe und ich glaube, sobald es dann eben sich auch so anfühlt, dass man bei der Zwiebel nicht irgendwie Schalen weniger bekommt, dass es sich wieder besser anfühlt, sondern dass es immer mehr wird, ab dann, glaube ich, muss man sich irgendwann Hilfe holen und das haben wir dann Gott sei Dank gemacht.
Herr Hegal, das, was der Herr Schächer jetzt eben geschildert hat, ist das sozusagen ein typischer Verlauf von Depression? Und an dieser Stelle auch nochmal ganz genau die Frage, was ist Depression, damit wir in dieser Sendung eben ganz klar sind und keine Missverständnisse entstehen?
Ja, ich denke, es ist sehr, sehr typisch. Viele, viele Menschen könnten das Gleiche oder was Ähnliches berichten. Vor allem auch viele, die eine Verschlechterung durch die Maßnahmen gegen Corona erlitten haben. Wir haben da auch eine Befragung dazu gemacht. Etwa, wenn man es hochrechnet, sind es etwa 2 Millionen Menschen in Deutschland, die durch diese Maßnahmen eine Verschlechterung erlitten haben, weil sie weniger Sport gemacht haben, weil die Versorgung zurückgefahren wurde und weil sie auch mehr Zeit zu Hause zum Grübeln hatten, weil sie Homeoffice hatten und vor allem auch, weil sich der Schlaf verändert hat. Das heißt, sie sind früher ins Bett gegangen, die hatten mehr Zeit am Morgen auszuschlafen und haben sich tagsüber hingelegt. Und das für viele Überraschende ist ja, dass bei Depression Schlafentzug eine hochwirksame Behandlung ist, allerdings nur vorübergehend, und dass langer Schlaf ein Faktor sein kann, der Rückfälle auslöst und auch zu Verschlechterungen führt. Und da sieht man, es ist jetzt gar nicht die Belastung durch die vielen Reisen vermutlich gewesen, denn solange diese Belastungen noch da waren, ging es dem Herrn Schilcher ja gut, sondern es wurde besonders schlecht in der eher ruhigen Corona-Zeit.
Und nochmal, wie unterscheidet sich diese Krankheit von sogenannten Befindlichkeitsstörungen?
Die Betroffenen, die sagen in der Regel, das ist ein Zustand, den man vorher noch nie erlebt hat, so eine Depression. Das unterscheidet sich in vielen Dingen und sagen wir, der Fachmann achtet zum Beispiel darauf, neigen die Menschen zu Schuldgefühlen oder geben sie anderen die Schuld, der Gesellschaft, den Partner, mit dem es einen Konflikt gibt. In der Regel, fast immer, geben Menschen mit Depression sich selber die Schuld. Dann sagen die Menschen, ich bin müde in der Depression, die meinen aber nicht schläfrig, sondern die haben eher einen Zustand, wie wenn man permanent vor einer wichtigen Prüfung ist. Das ist also eine Erschöpfung bei einer inneren Daueranspannung. Das ist typisch Depression. Auch das Gefühl der Gefühllosigkeit geben viele an. Diesen Eindruck, innerlich wie abgestorben, wie versteinert zu sein und auch keine negativen Gefühle richtig wahrnehmen zu können. Da ist der Fachausdruck Gefühl der Gefühllosigkeit. Dann Tagesschwankungen. Oft ist Nachschlaf am Morgen die Depression stärker ausgeprägt als am Abend vor dem Schlaf. Und dann gibt's häufig auch erkrankte Angehörige, weil eben die Veranlagung auch vererbt sein kann. Also in allen diesen Dingen ist es in der Regel sehr gut möglich, eine nachvollziehbare Reaktion auf schwierige Lebensumstände von der Erkrankung Depression abzugrenzen. Und es ist kein Kontinuum, sondern es sind zwei verschiedene Dinge.
Jetzt war wieder von Veranlagung die Rede. Frau Bernd, was genau ist diese Veranlagung?
Ja, es gibt zwei Wege im Grunde. Also ja, man findet tatsächlich eben eine erhöhte Häufung von Menschen mit Depressionen in Familien. Man weiß auch, dass Kinder von Menschen mit Depressionen deutlich erhöhtes Risiko haben im Vergleich zu anderen Kindern. Und das kann schon auch an genetischen Faktoren liegen, wobei man ganz klar sagen muss, es gibt nicht das eine Depressionsgen. Ja, und wenn man das hat, bekommt man die Krankheit. Also so durchschlagend ist der Effekt nicht, aber es gibt gewisse Risikogene, die dann eben einfach das Risiko erhöhen, wenn dann noch äußere Faktoren, zum Beispiel Lebensumstände oder andere Auslöser hinzukommen. Aber was man ja auch bedenken muss, dass natürlich Kinder von Eltern, die eine Depression haben, eventuell auch einen entsprechenden Umgang mit dem Leben lernen. Depression wird auch befördert durch manches Denken, manche Sicht auf das Leben. Schon dieses typische nicht, das Glas ist halb leer und nicht halb voll oder was Professor Hegel eben sagte, dass Menschen mit Depressionen sich oft selbst die Schuld geben. Das sind also so Faktoren, man spricht auch von Resilienzfaktoren, die dann eben eher fehlen, also Faktoren für diese psychische Widerstandskraft gegen Erkrankungen. Diese Art des Denkens, die kann man natürlich auch weitergeben an seine Kinder, an Verwandte, an Menschen, mit denen man umgeht und auf diese Art das Risiko mitgeben.
Ja, das Risiko mitgeben, aber dass jemand dadurch dann an Depressionen erkrankt, allein dadurch, dass die Stimmung in der Familie so war, wie Sie sie beschrieben haben, das gibt es nicht, oder?
Nein, so eins zu eins ist das nicht.
Genau.
Das sind alles so Faktoren, die eben Risiken befördern. Und dann kommt in der Regel vieles zusammen, bis dann die Erkrankung eventuell ausbricht.
Vielleicht kann unsere Befragung haben wir ja auch geguckt, wie viele, die jetzt eine Depressionsdiagnose haben, haben auch erkrankte Angehörige. Und das war in 34% der Fall. Und bei Menschen, die nicht erkrankt sind, ist es nur 13%. Und dieser etwa dreimal häufigere Risiko zu erkranken, das findet man nicht, wenn zum Beispiel der Ehepartner erkrankt ist. Da ist es auch leicht erhöht, aber nicht dreifach erhöht, das Risiko, was natürlich schon für eine Genetik spricht und nicht, dass jetzt allein, dass der Vater erkrankt ist, der Partner erkrankt ist, dann auch das Risiko bei den Eltern erhöht oder bei den Kindern kann es eine Folge haben. Aber das zeigt eben, dass es vor allem auch die Genetik, die hier eine Rolle spielt. Es ist richtig, dass die Veranlagung auch erworben sein kann. Das sind vor allem Traumatisierungen, Missbrauchserfahrungen in der Kindheit, die erhöhen das Risiko, dass man später an einer Depression erkrankt.
Ich wollte jetzt an dieser Stelle auf Sie zurückkommen, Josef Schilcher. Wie hat denn Ihre Familie auf die ersten Anzeichen Ihrer Depression reagiert?
Ja, das haben ganz viele anfangs einfach nicht mitbekommen, weil ich das, solange es ging, irgendwie verheimlicht hatte. Also als ich zu denen gekommen bin, ab dann war es immer noch verhalten, sage ich mal, wie reagiert wurde. Einfach weil es ein Thema war, was man halt einfach so, glaube ich, jetzt nicht immer im Alltag hat und dadurch halt, ja, wenig Wissen darüber da ist. Ich habe das aber ganz, ganz lang erstmal weggehalten. Ich wollte das selber wirklich nicht wahrhaben. Und als ich dann irgendwann mich geöffnet habe und da, ich sage jetzt mal, vor meiner Familie auch ein bisschen zusammengesackt bin, ab dann waren die interessiert und wollten mir helfen, aber die wussten natürlich auch nicht immer wie.
Also da war dann schon ausgeprägte Hilflosigkeit? Vielleicht können Sie so ein paar schwierige Situationen schildern, die sich da im Alltag ergeben haben.
Also im Alltag hat sich das für mich vor allem darin geäußert, dass ich irgendwann wirklich ein Problem hatte, so den Alltag ein bisschen zu gestalten. Es geht ja nicht von heute auf morgen, dass du da plötzlich gar nichts mehr kannst, sondern du denkst dir immer so, jetzt fällt es mir irgendwie schwieriger zu telefonieren. Und dann denkst du dir, komm, bis nächste Woche, da wird es wieder besser. Aber bis nächste Woche kam schon wieder irgendwas anderes dazu und so läppert sich das halt. Und ich konnte nicht mehr einkaufen gehen. Ich wusste wirklich nicht mehr, wie ich meinen Alltag eigentlich ohne meine Freundin zu dem Zeitpunkt, also das war halt so mein wichtigster Anker zu der Zeit, wirklich meinen Alltag bestreiten soll. Also ich habe mich nicht getraut, unter Menschen zu gehen. Ich hatte Angst, dass mich Menschen bewerten und hatte auch eine wahnsinnige Telefonangst, dass da logischerweise jemand ans Telefon geht und da vielleicht eine Rückfrage gestellt oder sowas. Das hat es natürlich wahnsinnig schwierig gemacht, sich da auch irgendwie Hilfe zu holen. Und da bin ich auch wahnsinnig froh, dass ich dann eben jemanden wie meine Freundin hatte, die dann für mich bei Therapeuten dann irgendwann angerufen hat, weil ich konnte das schlicht zu der Zeit nicht. Und ich glaube, das ist auch wahnsinnig schwer, das irgendwie nachzuvollziehen, dass man in so einem Modus ist, in so einer Daueranspannung, wo du es dir nicht erklären kannst, warum, aber du kannst es nicht, weil du musst zum Weinen anfangen, weil du schaffst es halt einfach nicht.
Ich meinte auch, was für schwierige Situationen im Familienverbund sich dadurch ergeben haben, dass dann irgendwann sie sich geöffnet haben und ihrem Vater, ihrer Mutter, ihrem Bruder gesagt haben, was bei ihnen los ist, was bei ihnen Sache ist.
ich meine, der Hauptpunkt, warum es natürlich irgendwann so weit kam, ist, dass ich irgendwann keinen Ausweg mehr gesehen habe. Also ich musste irgendwann darüber reden und es war nicht mehr irgendwie was, wo ich sagen konnte, ach, mir geht's gerade nicht so gut, sondern ich bin halt einfach vor meinen Eltern, bin ich am Boden gehockt und habe geweint und dann haben sie natürlich gefragt, ja, was ist denn los? So. Und das war natürlich jetzt mal so der erste Weg, dass man da überhaupt zusammenkommt. Natürlich hat es irgendwo immer ein bisschen Konfliktbereitschaft und ich glaube auch davor, weil ich natürlich zum Teil viel, viel gereizter reagiert habe auf bestimmte Themen, vielleicht auch einfach, wo sie irgendwas gefragt haben, wo ich vielleicht ein bisschen überreagiert habe, weil ich es halt einfach zu dem Zeitpunkt nicht besser konnte, wo sie sich vielleicht, würde ich jetzt behaupten, vielleicht auf den Schlips getreten fühlen, weil sie halt einfach auch nicht wussten, was mit mir los ist. Weil wenn ich normal war, habe ich ja so nicht reagiert und dann plötzlich war ich wie so ein explosives Fass. Und da waren definitiv Hürden, dass man das irgendwie geregelt bekommt. Aber das ist egal, ob jetzt auf Beziehung mit meiner Freundin oder auch mit dem Umfeld, in der Familie und so weiter. Das Einzige, was mir da wahnsinnig geholfen hat, war einfach Kommunikation, einfach wirklich mit allen, so viel es geht, irgendwie drüber reden, meine Gefühle irgendwie versuchen, greifbar zu machen, dass man eben die Chance gibt, das irgendwie nachzuempfinden.
Wenn wir die Perspektive jetzt nochmal umdrehen, ich habe ja vorhin schon das aktuelle Deutschlandbarometer Depression erwähnt, da wird zum einen deutlich, wie weit verbreitet Erfahrungen mit Depressionen in unserer Gesellschaft sind. Fast jeder zweite Deutsche ist damit schon mal in Berührung gekommen, als Erkrankter oder als Angehöriger. Und es zeigt sich darin auch, dass rund 3/4 der Angehörigen die Erkrankung als große Belastung für das Familienleben beschreiben. Frau Berndt, welche ganz konkreten Belastungen entstehen dadurch?
Es ist natürlich diese Hilflosigkeit. Da stehen dann die Eltern und ihr erwachsener junger Sohn weint. Und die sind natürlich in dem Moment auch hilflos. Das ist ja auch nichts, was sich Eltern oder andere Angehörige wünschen, dass es jemandem so schlecht geht in der Familie. Von daher, klar, ist das eine Belastung, weil ja diese Person sich auch so verändert. Sie ist plötzlich anders. Sie macht nicht mehr diese Dinge, die sie bisher getan hat. Und das Wichtigste ist, denke ich, sowohl für die Angehörigen selber als auch für die PatientInnen in der Familie, dass sich Angehörige informieren, dass sie wirklich versuchen, diese Missverständnisse über die Depression aufzulösen und so besser zu verstehen, was eigentlich los ist. Das ist so eigentlich der wichtigste Punkt, sehe ich. Und dann, was Herr Schilcher auch so schön gesagt hat, ich musste sprechen und es war so wichtig, in den Kontakt zu gehen, dass das natürlich auch die Aufgabe für Angehörige, dass sie offen bleiben sollten und erstmal irgendwie fragen, wie geht es dir, was ist los, wie kann ich dir helfen? Weil wir natürlich als gesunde Menschen, die nie eine Depression haben, uns fällt das so schwer, uns da hinein zu versetzen. Und dann denkt man, reiß dich zusammen, komm, das geht schon, das wird schon. Und das sind natürlich Sprüche, die einen Menschen mit Depressionen in dem Moment überhaupt nicht erreichen können. Also wichtig im Gespräch sein und das hilft beiden Seiten natürlich, sowohl dem kranken Menschen als auch den Angehörigen und sich annähern und wissen, dass da trotzdem diese Liebe ist, auch wenn sich gerade viel verändert hat.
Herr Hegal, welche ganz konkreten Belastungen entstehen für die Familie dadurch? Sie haben ja sehr viel damit zu tun als Vorsitzender der Deutschen Stiftung Depressionshilfe.
Bei jeder schweren Erkrankung ist es eine Belastung für die Familie, wenn man einen pflegebedürftigen Angehörigen zu Hause hat. Und bei der Depression kommt noch hinzu, dass man das häufig nicht richtig einschätzen kann. Man ist verunsichert, man weiß nicht, wie man sich verhalten soll. Soll man den Erkrankten jetzt permanent schonen und soll man immer nachfragen oder wie soll man sich verhalten? Da besteht eine große Unsicherheit. Für mich war ein Ergebnis ganz interessant bei der Befragung, dass die häufigste Antwort auf die Frage an Erkrankte, was hat am meisten geholfen, von Seiten der Angehörigen, einfach da sein. Das war die häufigste Antwort. Und gar nicht selten wurde auch gesagt, was mich gestört hat, war eher, dass ich in Watte gepackt wurde, dass ich permanent gefragt wurde. Das haben manche Depressive dann wahrscheinlich auch belastend erlebt, weil sie es dann mit schlechtem Gewissen verbunden haben. Da kümmert sich der Angehörige so da und um mich und ich wäre nicht besser und wäre nicht besser. Also man muss als Angehöriger wissen, dass man nicht schuld ist, auch wenn es einen bitteren Streit gegeben hat, möglicherweise in der Partnerschaft, und dass man auch nicht verantwortlich ist für die Heilung. Ich verwende immer das plakative Bild, dass man eben eine Depression ebenso wenig mit Liebe heilen kann wie einen schweren Diabetes mellitus. Das geht einfach nicht, weil es eben auch eine richtige Erkrankung ist, die mit veränderten Hirnfunktionen einhergeht.
In Watte gepackt werden, haben Sie das auch erlebt, Herr Schilcher?
Ich habe gerade tatsächlich überlegt, ob ich das erlebt habe. Wahrscheinlich ja, aber jetzt nicht so, dass es mich ernsthaft belastet hätte. Also ich glaube, ich hatte natürlich von Anfang an irgendwie Schuldgefühle, dass ich irgendwie jemanden zur Last falle, was ja, glaube ich, auch recht normal ist mit der Krankheit. Aber nee, das will natürlich so nicht.
Aber Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, Ihre zwei Brüder hätten sehr unterschiedlich reagiert auf Ihre Erkrankung an Depressionen. Nämlich wie?
Der eine halt einfach, ja, sehr zurückhaltend, zwar schon interessiert, aber wusste halt auch nicht so wirklich, wie er damit jetzt umgehen soll. Der andere, würde ich jetzt sagen, vielleicht ein bisschen einfühlsamer, einfach weil man halt unterschiedliche Charaktere hat. Letztlich würde ich aber auch da sagen, dass sich das irgendwann ausgleicht, indem man halt einfach ganz viele Gespräche wieder führt, weil solange ein gewisses Interesse da ist an der Person, an dem, wie es ihm geht, dann kannst du das durch Kommunikation eigentlich ganz gut wiederherstellen, dass einerseits erstens mal alle den gleichen Wissensstand haben und dich jetzt nicht pauschal erstmal irgendwie abstempeln mit irgendwas. Und dann ist da eigentlich auch kein Ungleichgewicht, kann ich mir jetzt so nicht mehr behaupten. Aber anfangs war es natürlich ein bisschen unterschiedlich, weil einfach jeder Mensch unterschiedlich reagiert.
Es ist ja immer so eine Gratwanderung, wenn wir jetzt sagen, man möchte nicht in Watte gepackt werden als Patient. Aber natürlich braucht man auch ein gewisses Maß an Schonung, sage ich jetzt mal nicht. Also man kann natürlich auch nicht das ganze Elend dieser Welt jetzt gerade dann auch noch verkraften und noch mit allen Problemen im Verwandtenkreis konfrontiert werden. Also man muss, glaube ich, da als Angehöriger immer für sich auch abwägen, weil es einem keiner wirklich sagen kann, was kann der Patient jetzt ab, was ist das richtige Maß. Und darum ist so diese Botschaft, auch die Herr Hegerl eben nochmal gesagt hat, so wichtig, dass Angehörige sich klar machen, ich bin nicht schuld und ich werde diese Erkrankung nicht heilen können, nicht mit meiner Liebe, nicht mit meinem Verhalten. Ich kann nur jeden Tag wieder versuchen, das Beste zu machen, was mir möglich ist, und ich werde dabei Fehler machen. Das gehört auch dazu.
Es ist auch was, was meine Freundin tatsächlich auch gesagt hat, dass einfach sie sich ganz oft bewusst gemacht hat, wenn ich irgendwie, ich sage jetzt mal, ungewöhnlich reagiert habe, patzig reagiert hat, dass sie sich ganz oft versucht hat, bewusst zu machen, dass das die Krankheit ist, die gerade spricht, sage ich jetzt mal, und nicht zwingend ich, so wie ich sonst reagieren würde. Einfach um, glaube ich, da wie so eine kleine Distanz aufzubauen zu dem, was gerade passiert.
Ich fand nur einen Aspekt interessant. Also Sie haben diesen Begriff verwendet, das seien halt unterschiedliche Charaktere, Ihre Brüder. Und in der Tat, also die Reaktion der Angehörigen ist sicher maßgeblich auch von der eigenen Widerstandskraft gegenüber psychischen Beeinträchtigungen des Lebens abhängig. Frau Berndt, Sie haben vorhin schon den Begriff Resilienz erwähnt. Aber Depression ist nichts, dem der Erkrankte selber mit Resilienz begegnen kann, oder?
In dem Moment ist es natürlich schwierig, wenn man jetzt so krank ist, nicht? Resilienz hilft in jedem Fall dagegen, eine Depression zu entwickeln. Wenn man also über gewisse Resilienzfaktoren verfügt, zu denen auch der Umgang mit dem Leben gehört, aber auch Bindungen zu haben, Freundschaften zu haben, sprechen zu können, zuversichtlich zu sein, dann kann das eben die Psyche stabilisieren, und Menschen mit diesen Resilienzfaktoren entwickeln seltener eine Depression. Wenn man in der Depression ist, können diese Faktoren zum Teil auch helfen, weil Resilienz eigentlich auch immer heißt, ich weiß, was ich tun kann, wenn ich in der Krise bin. Und das kann ja auch einfach sein, die richtige Telefonnummer zu wählen und sich zum Beispiel bei der Deutschen Depressionshilfe zu melden, oder dass man Menschen im Umfeld hat, die das vielleicht für einen tun und dort anrufen oder einen motivieren, sich Hilfe zu suchen. Also insofern doch, also diese psychische Widerstandskraft hilft quasi in jeder Lebenslage, aber sie heilt in dem Moment keine Depression, in dem Moment fehlt sie ja. Und dann ist es nur wichtig, dass die Faktoren um einen herum funktionieren, damit man da wieder rauskommt. Das ist ja im Grunde auch der Punkt schlechthin, dass man sich Hilfe sucht, dass man auch offen ist für Therapie, für Psychopharmaka, dass man also auch nicht sagt, alles Teufelzeug, will ich nichts damit zu tun haben, sondern er erkennt, dass das oft die Lösung sein kann.
Herausforderung Depression, wie kann die Familie helfen? Das ist das Thema heute in diesem Forum in SWR Kultur mit dem Videoproduzenten Josef Schilcher, der Medizin- und Wissenschaftsjournalistin bei der Süddeutschen Zeitung Christina Berndt und mit Ulrich Hegal, er ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Stiftung Depressionshilfe und Suizidprävention. Herr Hegal, Frau Berndt hat es eben angesprochen, dieses Problem, diese Problematik, dass jemand, der von Depression betroffen ist, eben sich keine Hilfe holen möchte. Wie groß ist die Gefahr, dass Depressionskranke die Erkrankung nicht wahrhaben wollen, eben in einer Gesellschaft, in der Gesundheit, psychische Gesundheit und funktionieren wollen und müssen, so groß geschrieben wird?
Das ist eigentlich fast die Regel, weil zunächst beim ersten Mal, bei der ersten Krankheitsepisode, können die Menschen das nicht einordnen. Und ich denke, Herr Schilcher wird es bestätigen, man weiß nicht, was mit einem los ist. Alles verändert sich, man kennt sich selber nicht mehr wieder, aber man denkt, man ist selber schuld, man hat alles falsch gemacht. Man erkennt nicht, dass es eine Erkrankung ist. Und hinzu kommt, dass man gar nicht Energie hat, jetzt hier rumzutelefonieren und einen Facharzt oder einen Psychotherapeuten zu finden oder auch vielleicht nicht weiß, dass man auch zum Hausarzt gehen kann, sich an den wenden kann, dann ist man hoffnungslos. Die Hoffnungslosigkeit ist eingebaut in die Depression. Es gibt keinen hoffnungsvollen Depressiverkrankten. Und deswegen ist die Vorstellung, mir kann sowieso keiner helfen. Es gibt keinen Ausweg. Und dann ist man völlig erschöpft, sodass man gar nicht hier die Energie aufbringt, das Ganze zu machen. Dann kommt auch noch das hinzu, dass man sich schämt, dass man das Stigma spielt ja eine Rolle, dass immer noch diese Erkrankung anhaftet. Alles das macht sehr, sehr schwer für Erkrankte, sich Hilfe zu holen. Und das ist sehr häufig auch eine Situation, die viel Hilflosigkeit bei Angehörigen verursacht, wenn die merken, da stimmt was nicht, aber der Erkrankte nicht bereit ist, sich Hilfe zu holen.
Ja, was können Angehörige tun, wenn an Depression erkrankte Familienmitglieder sich eben nicht behandeln lassen wollen?
In dieser Notsituation, fürchte ich, muss man manchmal auch paternalistisch sein. Also in dieser Situation, wo da noch gar keine Krankheitseinsicht vielleicht besteht bei dem Patienten, bei der Patientin und er oder sie auch denkt, nicht, das wird sowieso nichts, dass man dann sagt, komm jetzt ab in die Klinik oder jetzt gehen wir zum Arzt, dass man dann tatsächlich auch die Person bei der Hand packt und entscheidet und sagt, so komm, es ist jetzt nötig.
Frau Herr Schilcher, Sie haben ja vorhin auch die Rolle Ihrer Partnerin erwähnt. Hat die auch in diesem Zusammenhang eben eine Rolle gespielt, dass sie Sie auch mal überreden musste, tatsächlich sich Hilfe zu holen?
Ich glaube, überreden wäre jetzt der falsche Begriff. Ich glaube, wie ich schon gesagt habe, es ist sehr viel Kommunikation im gesamten Kontext einfach gewesen, wo irgendwann ich für mich auch einfach begriffen habe, okay, es hilft jetzt nichts mehr, dass ich da auf eigene Faust irgendwelche Sachen ausprobiere, sondern ich brauche jetzt einfach professionelle Hilfe, weil es einfach ab einem gewissen Punkt nicht mehr geht. Natürlich hat sie es mir nahegelegt, das war jetzt aber bei mir, sage ich mal, Gott sei Dank vielleicht so, dass ich jetzt nicht komplett anti diesem Thema war, aber sie musste mich jetzt da nicht hinein überreden.
Was mir aufgefallen ist in dieser aktuellen Befragung zum Thema Depression, diesem Barometer, da geben fast die Hälfte der an Depressionen erkrankten Menschen an, dass bei ihnen Partnerschaften wegen der Erkrankung in die Brüche gegangen sind. Gab es massive Krisensituationen auch bei Ihnen in der Partnerschaft?
Es sind einfach sehr komplexe Phasen, die man durchlebt, wo vielleicht das Gegenüber nicht ganz nachvollziehen kann, warum geht's dir jetzt so, warum reagiert der genau so, wie er es jetzt tut, warum bist du gerade so impulsiv, warum regst du dich so auf über so eine Kleinigkeit, da wo vielleicht, wenn man nicht drüber redet, einfach ganz viele kleine Stellen entstehen, wo Zündstoff ist, wo es einfach irgendwann kracht, wenn man sich eben nicht wirklich bis ins letzte Detail darüber austauscht. Das haben wir bisher Gott sei Dank immer sehr gut geschafft. Und ich glaube auch, dass man in so einer Beziehung sehr, sehr daran erstarken kann, einfach, dass das Ganze noch viel stärker wird dadurch. Aber ich sehe definitiv auch das Potenzial, wenn einfach da vielleicht schon ein Problem ist in der Kommunikation, dass das richtig schwierig wird.
Das gehört ja im Grunde auch dazu, einerseits umgehen mit dem Erkrankten, was Herausforderungen, die wir eben schon besprochen hatten, natürlich viele hat, aber auch mit sich selber. Also wie gehe ich um mit dieser Ablehnung, die mir da entgegenschlägt, dass ich mit all meinen tollen Ideen, die ich habe, was der Patient jetzt tun könnte, so auf Granit beiße und auch selber immer wieder diese Kraft brauche zum Motivieren, zum Verstehen. Also je mehr Angehörige dann auch sich selbst reflektieren und sich vielleicht auch selber Hilfe suchen, desto besser ist auch für sie die Situation. Darum finde ich das eigentlich so wichtig, dass Angehörige auch vielleicht sich in der Selbsthilfe nicht nochmal Unterstützung suchen oder im Gesprächskreis oder zumindest auch mal mit einem Arzt reden, damit sie das lernen, damit besser umzugehen. Und kein Wunder, wenn man das vielleicht so auch nicht annehmen will, diese Herausforderung, dass dann auch häufig Beziehungen am Ende scheitern.
Was ich sehr interessant und gleichzeitig erschreckend an der Erhebung, an dem Depressionsbarometer fand, ist, dass sehr viele Befragte mit Depressionsdiagnose tatsächlich auch Familienangehörige mit Depressionen haben. Das ist hier vorhin schon kurz erwähnt worden, als es darum ging, was ist Depression eigentlich und was bedeutet Veranlagung. Es sind in 16% der Fälle sind es die Mütter, in 8% der Fälle die Väter, in 11% der Fälle die Geschwister und bei 8% die leiblichen Kinder. Also insgesamt haben bei 34% der von Ihnen Befragten an Depressionen Erkrankten auch die Familienmitglieder selber eine Depression entwickelt. Wie kann das sein?
Die Veranlagung kann eben vererbt sein. Das ist die einfachste Erklärung.
Ich habe es aber so verstanden, dass die Mütter oder Väter oder Geschwister dann infolge der Erkrankung des anderen Familienmitglieds.
Nein, das wäre ein Missverständnis.
Ah, okay.
Sondern die hatten halt irgendwann im Leben schon mal eine depressive Krankheitsphase gehabt. Das war die Frage.
Ein wichtiges Thema, über das wir bislang noch nicht geredet haben, Depressionen bei Eltern. Also was, wenn Kinder damit konfrontiert werden, dass ihre Eltern depressiv sind. Da herrscht bei den Betroffenen ja wohl häufig eher eine Vermeidungstaktik vor, lieber dem Sohn oder der Tochter nichts über die Erkrankung erzählen.
Ja, das ist natürlich auf jeden Fall falsch. Also ein offener Umgang ist wichtig für die Gesellschaft als Ganzes. Und schön, dass wir hier heute wieder sprechen, auch über Depressionen, dass Herr Schilcher sein Erleben teilt, aber auch in der Familie. Also Kinder merken ja sowieso, dass was los ist. Für die ist es ja auch schwierig. Sie haben am Anfang schon erzählt, Herr Professor Hegerl hat gesagt, nicht, dass ja auch Menschen mit Depressionen in dem Moment so innerlich versteinert sind, gar keine Gefühle äußern können, nicht nach außen tragen können. Das heißt, die Kinder fühlen sich in dem Moment auch nicht wahnsinnig geliebt von einem depressiven Elternteil. Und das depressive Elternteil, das erkennt mitunter sogar gerade die Depression daran, dass es seine Kinder gerade nicht mehr lieben kann, weil es eben nicht fähig ist dazu. Also Kinder merken natürlich, da ist was los. Auch, dass der andere Elternteil entwurzelt ist, verunsichert ist. Insofern immer reden. Es ist eigentlich nie falsch, das zu tun. Und man kann auch Kindern diese Dinge sehr gut beibringen. Es gibt auch ganz faszinierende Bücher darüber, wie man schon mit kleinen Kindern anhand von Bilderbüchern, anhand von Geschichten erzählen kann, was vielleicht gerade mit dem Papa oder der Mama los ist. Und so lernen ja auch die Kinder, dass man damit umgehen kann, dass es am Ende eine Lösung gibt, dass es wieder besser wird. Das sind ja auch so wichtige Dinge, die wiederum wieder eine Depressionsprävention für diese Kinder sind, weil das ja gerade das Denken ist, das so wichtig ist, dass man versucht eben auch in schwierigen Lebenslagen sich Lösungen zu erarbeiten und Wege zu finden, damit umzugehen.
Herr Hegerl, haben Sie noch Ergänzungen? Also welche Möglichkeiten der Hilfe gibt es in einem solchen Fall auch und gerade für die Kinder, aber auch für die ratlosen Eltern?
Ja, ich denke, muss man halt sehr an das Alter anpassen. Man darf die Kinder auch nicht überfordern. Man muss da auch bei kleineren Kindern nicht alle Details erzählen, sondern wenn man sagt, die Mutter oder der Vater ist jetzt krank, er kann sich nicht so um dich kümmern, der wird aber behandelt und er wird auch wieder gesund, ist das zum Beispiel eine durchaus adäquate Geschichte. Da muss man jetzt auch nicht alles besprechen. Hängt sehr vom Alter ab. Beim Jugendlichen wird es natürlich anders sein. Da wird man den Jugendlichen bitten, dass er sich selber informiert über die Erkrankung und dann auch das besser selber einschätzen kann, das veränderte Verhalten. Hängt sehr vom Alter ab.
Es gibt auch sehr gute kindgerechte Seiten, vielleicht sollte man das noch sagen. Ich weiß es sehr gut für die Universität München, das ist vielleicht bei Ihnen, Herr Hegerl, in Leipzig auch so. Da gibt es auch auf der Uni-Seite Hinweise für Jugendliche, die sich über diese Themen dort selber informieren können. Und es gibt auch Präventionsprogramme, auch Studien, in denen eben mit Kindern gearbeitet wird, mit Kindern von Eltern, die eine Depression entwickelt haben, um eben die Kinder zu schützen, damit sie möglichst ihr ja ohnehin erhöhtes Risiko wieder senken.
Herr Schircher, ich möchte jetzt an dieser Stelle Sie noch mal wieder in die Diskussion reinholen. Sie waren jetzt ein bisschen still, dadurch, dass die anderen geredet haben. Also Sie hatten eingangs gesagt, 2015 habe das bei Ihnen begonnen mit der Erkrankung Depression. Wie würden Sie das beschreiben? Wo stehen Sie heute und wie ist auch das Verhältnis zu Ihrer Familie und Ihrer Partnerin heute angesichts Ihrer Erkrankung?
Also wo stehe ich heute? Ja, muss man, glaube ich, so betrachten, dass es mir zwischendurch mal sehr, sehr gut ging, nachdem ich in Behandlung war. Hab dann aber die Medikamente abgesetzt, weil ich dachte, jetzt brauche ich sie nicht mehr, weil es ging mir ja gut. Und das war, glaube ich, leider auch der falsche Schritt, weil es mir dadurch halt einfach so sukzessive einfach wieder schlechter ging. Und dementsprechend bin ich heute wieder, also ich nehme aktuell Medikamente, ich bin sehr regelmäßig in Therapie und es geht mir jetzt aktuell okay, es könnte besser sein. Und wie sich das auf meine Familie auswirkt, ja, ich glaube eigentlich sind wir durch diese ganze Sache, haben wir alle gelernt, uns zu öffnen, dass es eigentlich nichts gibt, worüber man nicht spricht. Und ich würde sagen, dass es uns dadurch alle zusammen eigentlich wesentlich näher gebracht hat, als wir jemals davor waren. Und dahingehend würde ich vielleicht sogar sagen, bin ich dankbar dafür, weil das vielleicht was war, was ich in meiner Kindheit vielleicht ab und zu mehr gebraucht hätte und jetzt aber Gott sei Dank habe.
Ja, ich wollte sagen, dass Sie da scheinbar sehr viel Glück auch hatten, Herr Schircher, dass Sie mit Ihrer Frau sehr viel reden konnten und selber auch kommunikativ waren in der Depression. Das sind ja nicht alle, manche verstummen ja nahezu vollständig. Und das macht dann die Angehörigen noch verzweifelter, wenn sie gar keinen Zugang mehr haben. Auch das gibt's und das ist jetzt nicht böser Wille, sondern eben auch eine Folge der Depression. Und bei Ihnen ist es, so wie Sie mir das geschildert haben, sehr, sehr gut gelaufen. Sie haben sich intensiv ausgetauscht. Und die Angabe, dass man durch das gemeinsame Durchstehen dieser schrecklichen Phase einer Depression, dass man da auch zusammenwachsen kann, das haben bei unserer Befragung, ich glaube, fast 40% der Betroffenen angegeben. Also wenn die Partnerschaft hält, dann ist sie oft danach noch besser, als sie vorher gewesen ist.
Ich muss da aber eigentlich noch kurz dazu fügen, dass es zwar jetzt, das hat sich jetzt alles sehr, sehr positiv angehört, dass es aber bei meinen Freunden zum Beispiel eigentlich das komplette Gegenteil war, weil ich mich ja zu der Zeit auch wahnsinnig sozial isoliert habe. Also ich habe mich ja komplett zurückgezogen, das habe ich logischerweise nicht erwähnt, weil es einfach nicht so schön ist. Da gingen logischerweise aber auch Freundschaften zugrunde, weil sich das halt einfach, wenn man sich zurückzieht, wenn man sich nicht meldet, weil man nicht möchte, kann ich auch verstehen, dass da irgendwann das Interesse daran sinkt. Was ich trotzdem erfahren habe, ist, wenn man offen damit umgeht, ist meistens auch, solange Grundinteresse besteht, meistens der Weg dafür da, dass sich das alles weiterentwickelt, aber das ist nicht von alleine. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man sich isoliert und immer weiter abkapselt, dann geht es von ganz von alleine wie eine Spirale nach unten.
Also jetzt haben wir die Ebene Freunde noch angesprochen. Wir sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, Familie, nach allem, was jetzt hier gesagt wurde, Familie spielt eine ganz wichtige Rolle für Menschen, die an Depressionen erkrankt sind, Partnerschaft auch. Mit den Freunden kann schon schwieriger werden. Und wenn wir jetzt nochmal auf eine Metaebene gehen, noch eine Stufe drüber. Frau Berndt, würden Sie sagen, psychische Erkrankungen haben in unserer Gesellschaft noch immer generell einen schweren Stand, also werden verdrängt, / nicht ernst genommen? Wenn du ein kaputtes Knie oder einen gebrochenen Arm hast, dann ist die Funktionsfähigkeit des Menschen ganz offensichtlich eingeschränkt. Aber wenn du dich nicht so gut fühlst, dann musst du halt einfach ein bisschen an dir arbeiten.
Ja, leider, glaube ich, bestehen diese Vorurteile immer noch, weil man eben auch, wenn man es selbst nie hatte, schlecht verstehen kann, was da wirklich los ist und nach wie vor die Information nicht alle Menschen erreicht hat. Aber ich würde schon sagen, es hat sich wirklich dramatisch geändert in den letzten 20 Jahren und auch nochmal in den letzten 10. Also wir haben schon insgesamt eine sehr viel größere Offenheit und ich sehe schon, dass wir auf einem guten Weg dahin sind, auch psychische Erkrankungen so ernst zu nehmen, wie sie sind.
Herr Hegal, was muss aus Ihrer Sicht passieren, damit die Gesellschaft Depression als Erkrankung noch ernster nimmt als bislang?
Ja, ich stimme der Frau Berns ja zu, das hat sich deutlich verbessert. Der Wissensstand hat sich verbessert. Aber etwas, was, glaube ich, immer wieder neu vermittelt werden muss, weil das einfach so verführerisch ist, die Depression als Reaktion von irgendwelchen negativen Dingen, die im Leben passieren, aufzufassen. Das ist etwas, was man immer wieder neu wird sagen müssen. Das ist nichts, was mit einer Informationskampagne weg ist. Es ist eben extrem hartnäckig. Zum Beispiel gibt es eine Riesenstudie, die hat untersucht bei Haushaltspatienten, das waren Millionen von Patienten in England, da gab es über 900 Suizide, was statistisch jetzt nicht ungewöhnlich ist. Es waren eben sehr, sehr viele Haushaltspatienten, die untersucht wurden. Und dann hat man geschaut, ob diese Menschen häufiger eine schwere körperliche Erkrankung hatten, zum Beispiel Krebs. Und da kam raus, dass die, die sich das Leben genommen hatten, die Suizidopfer, hatten in 3,4% eine Diagnose Krebs. Und dann wurden Kontrollen gebildet, 17.000, auch alles Haushaltspatienten, da war es 3,2. Das heißt, diese schreckliche Diagnose Krebs hatte eben keinen Einfluss, keinen großen Einfluss zumindest, aber die Leute sind halt in Depressionen gerutscht und das hat mit der Diagnose Krebs eben nichts zu tun gehabt. Es hat keinen wesentlichen Einfluss. Aber wer wird nicht annehmen, wenn jemand depressiv wird wegen der Diagnose Krebs, dass die Diagnose Krebs schuld ist? Das ist so verführerisch, da kann man fast nicht widerstehen. Der Mechanismus dahinter, der zu diesen Fehleinschätzungen führt, ist, dass wenn wir vier jetzt in eine Depression rutschen würden, die Depression würde rumschauen im Leben, was gibt's Negatives, und sie würde das vergrößern und ins Zentrum rücken. Und dann geht alles um dieses Negative. Das ist zum Beispiel Überforderung im Beruf oder Rückenschmerzen oder Ohrgeräusche oder irgendwelche anderen Dinge. Oft Dinge, die einen früher schon belastet haben. Und dann ist es ja sehr naheliegend zu glauben, das ist auch die Ursache. Und dann ist eben die Vorstellung, die Arbeit hat mich krank gemacht. Und das ist der Hintergrund für den großen Erfolg des Modebegriffs Burnout. Und dieser Mechanismus läuft immer ab bei jeder Depression und führt oft dazu, dass man vorschnell Kausalitäten annimmt. Und das ist ja nicht ohne Konsequenzen. Dann meint man ja, vielleicht muss ich den Beruf wechseln. Und dann geht man in Frührente oder geht in einen weniger interessanten Beruf und kriegt man wieder eine Depression. Dann hat man seine Lebenssituation nicht nur verschlechtert. Und das sieht man an vielen, vielen Enden. Und ich kenne Patienten, die das Gefühl haben, die Partnerschaft ist schuld. Und die haben sogar versucht, in der Depression dann, obwohl sie den Partner geliebt haben und auch geliebt worden sind, aus der Partnerschaft rauszugehen. Vielleicht auch aus dem Gefühl, vielleicht beeinflusse ich meinen Partner negativ, vielleicht war es auch schlechtes Gewissen. Aber auch das kann zu falschen Lebensentscheidungen selbst innerhalb einer Partnerschaft führen, eine Depression. Also man muss sehr vorsichtig sein mit den Gründen, die sich immer anbieten. Das sind oft gar nicht der wirkliche Grund.
Was muss passieren aus Ihrer Sicht, damit die Gesellschaft Depression als Erkrankung noch ernster nimmt als bislang?
Ich denke, man muss weiter geduldig aufklären, dass Depression eine eigenständige Erkrankung ist, die gut behandelbar ist. Und die Versorgungsangebote müssen ausgebaut werden. Wir haben immer mehr Menschen, nicht die erkrankt sind, das sind gar nicht mehr, sondern mehr, die sich Hilfe holen und die eine Diagnose kriegen und eine Behandlung wollen. Und dass man heute mit einer schweren Depression viele Wochen warten muss, bis man einen Termin beim Facharzt hat, halte ich für komplett inakzeptabel. Wir bräuchten im Wesentlichen mehr Fachärzte, da Fachärzte etwa 700 bis 1000 Patienten im Jahr betreuen können. Allein mit Psychotherapie, vor allem mit Einzeltherapie, wird das nicht so gut möglich sein. Ein Psychotherapeut in Einzeltherapie hat vielleicht 50 Patienten, die er betreut. Die Versorgungsangebote müssen verbessert werden, weil wir so viele Menschen haben, die betroffen sind.
Josef Schilcher, zum Schluss, was fehlt Ihnen? Also was müsste aus Ihrer Sicht passieren, damit depressionskranken Menschen hier und heute in unserer heutigen Gesellschaft besser geholfen werden kann?
Ich glaube tatsächlich einerseits das Wissen und was dadurch hoffentlich kommt, ja, ein gewisses Verständnis und vielleicht auch einfach eine gewisse Offenheit, die dadurch entsteht, dass es einfach wirklich genauso normal ist, dass du zu einem Psychotherapeuten gehst wie zu einem Physiotherapeuten. Ja, ich glaube, das wäre eigentlich das, was ich mir wünschen würde.
Herausforderung Depression, wie kann die Familie helfen? Das war unser Thema heute in diesem Forum in SWR Kultur. Es diskutierten Dr. Christina Berndt, Medizin- und Wissenschaftsjournalistin bei der Süddeutschen Zeitung, Professor Dr. Ulrich Hegal, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention und Josef Schilcher, Videoproduzent und selber an Depressionen erkrankt. Mein Name ist Doris Maul. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, bedanke mich bei den Diskutanten. Machen Sie es gut und achten Sie auf sich und ihre Mitmenschen.